wie der Hund zu seiner feuchten Nase kam. Und krick und krack. Und krick, krick und krack, krack. Vor langer, langer, langer Zeit hatte Gott die Tiere auf die Erde geschickt, um die Natur zu bewohnen. Nach und nach bevölkerten sie die Erde. Vom Elefanten bis zur Ameise, über den Fisch und den Vogel. Alle waren sie gekommen. Gott versammelte sie vollzählig um sich und sprach zu ihnen. Ihr seid alle gut und wohlauf angekommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit auf Erden. Vertragt euch und seid gut zueinander. Ja klar, antworteten alle leichthin und verstreuten sich. Jede Tierart baute sich mit viel Fantasie ihre Bleibe. Die Löwen hielten sich in Höhlen auf, die Affen auf den Bäumen, die Termiten bauten sich Türme aus Erde und die Vögel legten ihre Nester auf die Äste der Bäume. Manch anderer, wie der Hund, wohnte hier und da im Freien. Alle Tiere lebten friedlich zusammen, bis der Löwe und der Leopard sich zerstritten und heftig miteinander zu kämpfen begannen. Weder der Elefant mit seinem starken Rüssel noch die Giraffe mit ihrem langen Hals konnten die zwei Streitenden auseinanderbringen. Gott war über diesen Vorfall so erzürnt, dass er alle Tiere erneut zu einer Versammlung einberief. »Ihr hattet mir versprochen, euch zu vertragen«, sprach er. »Aber ich weiß jetzt, dass ich mich nicht darauf verlassen kann. Hört, was ich euch zu sagen habe. Nach eurem Tod gibt es zwei Orte, wo ihr hinkommen könnt. Die Braven werden belohnt und kommen ins Paradies. Die Bösen aber müssen zur Strafe in der Hölle schmachten. Damit keiner heimlich ins Paradies eindringen konnte, ernannte Gott den Hund zum Wächter. Hund, pass gut auf, dass niemand unberechtigt ins Paradies hineinblicken oder gar dorthin gelangen kann. Der Hund trat sein Amt an und bewachte das Paradies so beispielhaft und aufmerksam, dass Gott ihm dort einen Ehrenplatz versprach, wenn er einmal sterben würde. Dieses Versprechen machte den Hund immer neugieriger. Vor Aufregung konnte er kaum noch schlafen. »Wie mag das Paradies wohl aussehen? Vielleicht kann ich einen Blick hineinwerfen.« Er war hin und her gerissen. Einerseits wollte er Gott nicht enttäuschen, andererseits war er so von der Neugierde getrieben, dass er diese nicht weiter unterdrücken konnte. Als Gott gerade ausgegangen war, um auf der Erde nach dem Rechten zu sehen, steckte der Hund vorsichtig seine Nase durch das große Tor ins Paradies. Kaum hatte er hineingeschnüffelt, wehte ihm ein äußerst duftiger, aber eiskalter Wind um die Nase. Diese Eiseskälte erschreckte den Hund so, dass er sofort seine Nase zurückzog. Doch dieser kurze Augenblick hatte genügt, um sich einen schrecklichen Schnupfen zu holen. Ununterbrochen musste der Hund niesen. Als Gott von seinem Rundgang auf der Erde zurückkehrte, wurde er auf seinen erkälteten Paradieswächter aufmerksam und erkundigte sich, was geschehen sei. Da der Hund ein ehrliches Tier ist, erzählte er von seinem Vergehen. Der Allmächtige erwiderte, »Tja, Hund, das passiert, wenn man es im Leben zu eilig hat.« Bis heute hat der Hund noch eine feuchte Nase. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies. Die Geschichte eines weisen Vogels namens Piki Piki. Und Krick und Krack. Und Krick Krick und Krack Krack. Piki Piki war einst ein kleiner, niedlicher, aber einsamer Vogel. Als er auf die Welt kam, wusste er nicht einmal, wer seine Eltern sind. So irrte er mutterseelenallein in einer Lichtung mitten in Afrika umher, wo jedoch viel saftiges Gras wuchs. Er bedauerte es sehr, dass er ohne Familie heranwuchs. An jenem Tag strich ein kalter Wind durch das Land. Piki Piki zitterte am ganzen Leibe. »Wenn ich nur eine Feuerstelle finden könnte, oder vielleicht noch einen Pullover«, dachte er insgeheim. »Aber bis dahin singe ich mich warm.« Piki Piki Nam Piki Choli, Anasama Yai Piki Choli, Anasama Bai Tiki Choli, Piki Piki Nam Piki Choli, Kuma Jormanan Piki Choli, Kuma Jormalek Piki Choli, Piki Piki Nam Piki Choli. Tuki tuki na piki choli, amu mama lan piki choli. An jenem Tag zeigte sich die Sonne von ihrer schüchternsten Seite. Als Piki Piki dann ausgesungen hatte, kam wie aus dem Nichts eine dicke Kuh vorbei. Und schon fing sie an, das Gras in der Nähe von Piki Piki wie ein Rasenmäher gefräßig in sich hineinzuschlingen, ohne ihrem Wiesennachbarn eines Blickes zu würdigen.
»Dir geht's gut«, dachte Piki Piki etwas verärgert. »Man kann ja mal guten Tag sagen. So eine Unverschämtheit, du blinde Kuh.«
Er schaute traurig der schwer beschäftigten Kuh zu, die sich ruhigen Gewissens weiterhin den Bauch vollstopfte. Als sie schließlich satt war, stieß sie ganz ungehemmt einen dicken Kothaufen von sich, der Piki Piki beinahe erschlagen hätte. Daraufhin zog sie mit einem lauten Mu davon.
»Hey, noch nie was von kleinen Leuten gehört?«
fluchte er der Kuh hinterher.
»Aber was soll's. Danke dir trotzdem für dein Meisterwerk. Das kommt mir immerhin sehr gelegen.«
Und flink sprang Piki Piki in den heißen, dampfenden Kothaufen.
»Das tut gut. Endlich ein warmes Zuhause«, dachte er und sang lauthals wieder sein Lied.
Piki piki nam piki choli, anasama yai piki choli, anasama bai tiki choli, piki piki nam piki choli, kuma jormanan piki choli, kuma jormalek piki choli, piki piki nam piki choli. Tuki tuki na piki choli, amu mama lan piki choli.
Als er fertig war, wie der Zufall es gewollt hatte, eilte eine hungrige Hyäne vorbei und fragte Piki Piki schmeichelhaft:
Na, Kleiner, du bist ja vielleicht niedlich. Was machst du denn da ganz alleine?
Ich warte auf meine Mutter«, antwortete er.
»Ha, ha, ha. Ich bin doch deine Mutter. Hast du mich nicht erkannt? kicherte die Aasfresserin schadenfroh und zähnefletschend.
»Ganz bestimmt nicht, Tante Hyäne. Du lügst«,
erwiderte Piki Piki.
»Entschuldige mal, nichts gegen dich, aber meine Mutter stinkt und sabbert nicht so wie du.«
»Bäh! Wie bitte? Du wirst gleich wissen, was du von deiner Frechheit hast«,
fauchte die hochbeleidigte Hyäne. Plötzlich sprang sie los und fiel über Piki Piki her. Aber in dem Moment wich der kleine Vogel reflexartig zur Seite und eilte vor Schreck davon. Buki, die ungeschickte Hyäne, verfehlte somit ihre Beute und landete unsanft mitten im Kothaufen. Ihr ganzes Maul war richtig verschmiert. Das ärgerte sie sehr. Die Hyäne musste sich somit selbst eingestehen, dass sie ein solch kleines Opfer durch ihre Gier erbärmlich verfehlt hatte. Zu ihrer Niederlage fiel ihr nichts mehr ein, außer dem schlauen kleinen Piki Piki hinterher zu rufen:
»Schade.
Aber merke dir eins für den Rest deines Lebens, mein Kleiner. Wer im Dreck steckt, der soll besser seinen Schnabel halten.« Und nun meine Meinung dazu: dumm gelaufen. Und ihr, was meint ihr? An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies. Piki Piki, ich kleiner Vogel. Wo bleibt meine Mutter, ich kleiner Vogel? Wo bleibt mein Vater, ich kleiner Vogel? Piki Piki, ich kleiner Vogel. Wer gibt mir zu trinken, ich kleiner Vogel? Wer gibt mir zu essen, ich kleiner Vogel? Ich war überall, ich kleiner Vogel. Nun bin ich erschöpft und ich kleiner Vogel. Ich friere, ich kleiner Vogel. Die Geschichte vom Frosch und dem Chamäleon. Und krick und krack. Und krick krick und krack krack. Vor langer, langer Zeit erlangte Kakatar, das Chamäleon, die Fähigkeit, die Zunge weit herausschnellen zu lassen und seine Farbe zu wechseln. Die anderen Tiere waren von diesem Können so überwältigt, dass sie Kakatar zum Medizinmann auserkoren, wodurch dem Chamäleon noch weitere geheime Fähigkeiten zuteil wurden. Es war eine Zeit der Dürre und es herrschte große Hungersnot. Die stärkeren Tiere jagten die Schwachen und so mussten die kleineren Tiere sich allerhand einfallen lassen, um sich zu schützen. Manche bauten sich Höhlen wie die Erdmännchen oder die Mäuse, andere, wie zum Beispiel der Igel, legten sich Stacheln zu. Nur Mbot, der Frosch, hatte keine rettende Idee. Solange er auch darüber nachsann, er fand keine geeignete Lösung für sein Problem. Schließlich ging er zu Kakatar und fragte nach Rat. Zitternd stand er unter dem Baum, auf dem das Chamäleon saß, und flehte:
»Bitte hilf mir. Ich bin so klein und weiß nicht, wie ich mich schützen kann. Ich habe eine so große Angst davor, gefangen und aufgefressen zu werden.«
Kakatar hatte Mitleid mit dem kleinen Frosch. »Ja, für dich ist es wirklich schwierig, Schutz zu finden. Da du so hilflos und klein bist, werde ich dir helfen.« Er
reichte ihm einen Trank und sprach: Dieser Saft wird dir eine übermäßige Kraft verleihen. Du kannst ihn trinken, wenn du bereit bist, die an ihn geknüpfte Bedingung zu erfüllen. Niemals darfst du die Macht, die du durch ihn erhältst, missbrauchen.
Da kannst du dich vollkommen auf mich verlassen, entgegnete der Frosch erleichtert,
trank gierig und wusste, dass er nun vor jeder Gefahr geschützt sei. Zufrieden zog sich der Frosch zurück. Doch bald schlug die anfängliche Dankbarkeit in Übermut um. Als Mott feststellte, wie kräftig und unverletzbar er geworden war, beschloss er, die Herrschaft über alle Tiere zu gewinnen. So bestellte er alle, bis auf das Chamäleon, zu sich und erklärte: Von nun an bin ich der Herr über alle Tiere und fordere denjenigen zum Kampf heraus, der widersprechen möchte. Keines der anderen Tiere nahm den kleinen Frosch ernst. Tudumalambai, die Schlange, kringelte sich vor Lachen und zischte. Mit einem Satz sprang Mott auf die Schlange zu, packte sie am Kopf und drohte, sie zu ersticken. Entsetzt sahen die anderen Tiere diesem Schauspiel zu. Wie konnte ein Frosch, der sonst bei der kleinsten Gefahr das Weite suchte, eine Giftschlange im Kampf besiegen? Lück, der listige Hase, versuchte als nächster sein Glück. Doch Mott zog seine Ohren noch ein Stückchen länger und schleuderte ihn hoch in die Luft, so dass der arme Hase recht unsanft auf einem Feld landete. Selbst das Nilpferd und der Löwe mussten sich dem Frosch geschlagen geben. Mamnyai, der alte Elefant, den sonst nichts so schnell aus der Ruhe bringen konnte, erhob seinen massigen Körper. Mit hochgestreckten Rüssel und weit aufgestellten Ohren rannte er trompetend auf Mott zu. Alle hielten den Atem an. Bubugolo, der Affe, schlug die Hände vors Gesicht. Der Frosch ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Mit einem großen Satz sprang er genau in Mamnyais Ohr. Dort quakte er so laut, dass der alte Elefant glaubte, verrückt zu werden. Mit seinem großen Rüssel versuchte er, den Störenfried in seinem Ohr loszuwerden, doch vergeblich. Er begann sich wild um sich selbst zu drehen. Durch das Gestampfe wurde der ganze Urwald wie bei einem Erdbeben erschüttert. Die Bäume zitterten so stark, dass Kakatar, das Chamäleon, beinahe von seinem Ast gefallen wäre. Es machte sich auf den Weg, die Ursache des entsetzlichen Bebens zu erkunden und wunderte sich sehr, als es endlich auf die Versammlung der Tiere stieß und den leidenden Elefanten sah. Als die anderen Tiere berichteten, was vorgefallen war, wurde Kakatar zornig. »Du hast mir ein Versprechen gegeben, das du nicht gehalten hast. Zur Strafe seien dir alle Kräfte genommen, und du sollst den Rest deines Lebens an einem der ungemütlichsten Orte verbringen, die es gibt.« Wie gesagt, so getan. Mit seiner langen Zunge fing das Chamäleon den Frosch ein und schleuderte ihn in hohem Bogen durch die Lüfte. Platsch! Machte es, als Mott unsanft im Unterschlamm eines Teiches landete, wo er bis heute scheu und verschämt lebt. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer, und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies.
Thank you.
Balmai. Balmaye. Balmaye abesonko aye. Minayo, minayo. Mina, minayo, sarumba. Woyo, kulaye, kulayo.
Eine gerechte Strafe für Buki die Hyäne. Und krick und krack. Und krick krick und krack krack. Nach einem langen heißen Tag mitten in der Trockenzeit strich Buki die Hyäne durch den Busch. Sie war äußerst hungrig. Den ganzen Tag über war sie auf den Beinen gewesen, um nach Essensresten zu suchen. Auch hatte sie mehrmals versucht, die anderen Tiere von deren Beute zu vertreiben, aber erfolglos. Buki war nie ein Tier der Fröhlichkeit und ihre ohnehin schon üble Laune wurde immer schlechter. Wie vom Teufel getrieben, raste sie durch die Gegend und wurde immer unvorsichtiger. So geschah es, dass die Hyäne in einen tiefen Graben fiel, aus dem sie sich selbst nicht befreien konnte. Ihre Hinterbeine waren viel zu kurz dafür. Die ganze Nacht über war das Tier nun gefangen. Und erst in den frühen Morgenstunden, bei Sonnenaufgang, kam die Giraffe Njamala des Weges. Sie hörte das erbärmliche Schreien aus der Tiefe und suchte nach dem Verursacher. Schließlich beugte sie sich über den Graben und entdeckte Buki die Hyäne.
»Bitte, bitte hol mich hier raus. Das ist nicht auszuhalten.«
winselte die Hyäne, als sie die Giraffe entdeckte.
»Halte deinen langen Hals herunter, damit ich aus der Grube klettern kann. Du sollst dafür belohnt werden.«
»Eigentlich würde ich dir gerne helfen, aber dir eilt ein schrecklicher Ruf voraus. Man sagt, du seist ein undankbares Wesen, dem nicht zu trauen sei und dass du es auf unsere Kinder abgesehen hast,« erwiderte Njamala.
»Ach, alles Lügen«, entgegnete
die Hyäne und versuchte, die Wut, die in ihr aufstieg, zu verbergen.
»Die anderen Tiere erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Hol mich hier raus, ich biete dir eine lebenslange, unantastbare Freundschaft an.«
Buki winselte und bettelte schließlich so lange, bis Njamala die Giraffe ihren langen Hals in die Grube hielt und Buki wie über eine Brücke in die Freiheit gelangen konnte. Nicht mehr in Gefangenschaft vergaß die Hyäne sofort alle ihre guten Worte.
»Was nützen Versprechen, wenn man Hunger hat?« dachte sie bei sich.
Machte einen großen Satz und stürzte sich auf ihren Retter. Es kam zu einem erbitterten Kampf auf Leben und Tod. Glücklicherweise kam gerade der alte, weise Elefant des Weges, gebot dem Gefecht einen Halt und wollte die Ursache der Auseinandersetzung wissen. Er war dafür bekannt, Streitigkeiten zu schlichten und zu gerechten Urteilen zu kommen, denen alle Tiere sich beugen mussten. Nachdem Njamala berichtet hatte, was vorgefallen war, versuchte Buki sich mit vielen neuen Lügengeschichten herauszureden. Der weise Elefant, der alle Tiere gut kannte, dachte kurz nach und sprach mit seiner tiefen Stimme.
Um mir ein endgültiges Urteil bilden zu können, bitte ich jeden, sich dorthin zu begeben, wo er sich befand, als ihr euch traft.
Sofort sprang Buki die Hyäne in die Grube. Die Entscheidung des Dicken kann nur zu meinen Gunsten ausfallen. Er wird erkennen, in welch schrecklicher Lage man sich befindet, wenn man gefangen ist und vor Hunger fast umkommt, dachte sie. Entsetzt musste sie jedoch vernehmen, wie der Elefant lächelnd sprach.
So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag noch.
In aller Ruhe trottete er davon. Auch Njamala, die Giraffe, schwang ihre Hufe und ließ die hinterhältige Hyäne in ihrem Gefängnis zurück. Irgendwann schafft es Buki, sich selbst zu befreien und hegt seither einen tiefen Groll. Sie war nie in der Lage, das Urteil des Elefanten zu verstehen. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies. Wisst ihr, warum die Fußsohlen der Hühner so rau und angeschwollen sind und weshalb sich die kleinen Mäuse in Löchern verstecken? Nein? Ich erzähle es euch jetzt. Die Geschichte von der Maus und dem Hahn. Und krick und krack. Und krick krick und krack krack. Es geschah vor langer, langer Zeit in der Zeit der Ahnen, als Nit der Mensch sich Ginnar den Hahn zu sich nach Hause holte. Ginnar war nun ein Haustier und wurde von Nit versorgt. Der Mensch baute ihm einen wunderbaren, mit Stroh ausgelegten Stall und einen schönen Hof drumherum, der mit einem Zaun umgeben war. Gleich nach dem ersten Kokoriko, wenn Ginnar des Morgens erwachte, streute ihm Nit Futter in den Stall. Ginnar war es ein Genuss, durch den Stall zu stolzieren und das köstliche Getreide aufzupicken. Neidvoll beobachtete dies Djinnach, die Maus, die ihr Futter wie Maiskörner und Hirsesamen mühsam aus dem Misthaufen herauspicken musste. Doch da kam ihr eine Idee. Als der Hahn eingeschlafen war, schlüpfte die kleine Maus leise in Djinnachs Stall und sammelte einfach ein paar von den herumliegenden Körnern auf. Aus dem Schlaf aufgeschreckt, flatterte Ginnar aufgeregt aus seinem Nest. Ist das nicht Ginnar? Die Maus, klein und frech, wie sie nun mal war, erwiderte: Ist das nicht Ginnar? Der Hahn war aufgebracht. Wer hat dir erlaubt, in meinem Stall zu frühstücken? Geh zu deinem Misthaufen zurück, wo du herkommst.
Sei nicht so überheblich. Die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört uns allen,
widersprach die kleine Maus. Wütend hackte der Hahn mit seinem Schnabel in Djinnachs Schwänzchen und jagte sie aus dem Stall. Betrübt von dieser Ungerechtigkeit und gequält von Schmerzen, saß die kleine Maus weinend auf dem Misthaufen. Sie überlegte verzweifelt, wie man es den Hahn heimzahlen könne. Mit der Zeit reifte ein Gedanke in ihrem kleinen Hirn heran. Eines Abends, als der Hahn schlafen gegangen war, schlich sich die Maus in den Stall. Als sie sich vergewissert hatte, dass Ginnar tief und fest schlief, begann sie mit ihrem Werk. Sie hackte mit ihren spitzen Vorderzähnchen immer wieder in die Fußsohlen des Hahnes. Damit dieser von den Schmerzen nicht aufwachte, pustete sie stets sorgsam auf die frischen Wunden. Die ganze Nacht über entstanden kleine, winzige Bisse, auf die die Maus immer wieder pustete. Als der Morgen dämmerte, nahm Jinnah noch ein reichliches Frühstück und schlich davon. Bei Sonnenaufgang erwachte der Hahn. Er schüttelte sein Federkleid und begann sofort mit seinem Tagwerk. Kokoriko! Guten Morgen, wer mich hört! Krähte er und flatterte aus seinem Nest. Als seine Füße den Boden berührten, schrie er vor Schmerzen auf. Seine Sohlen waren angeschwollen und überall waren kleine blutige Stellen zu entdecken. Der Hahn wunderte sich, was geschehen sein könnte, bis er auf dem Stallboden kleine schwarze Kügelchen entdeckte, die nach Maus rochen. Er verfolgte die Spur und fand sich schließlich vor dem Misthaufen wieder. Um der Rache des wütenden Hahnes zu entkommen, grub sich die Maus ein kleines Loch, um darin zu verschwinden. So wisst ihr nun, warum die Fußsohlen der Hühner so rau und angeschwollen sind und weshalb sich die kleinen Mäuse in Löchern verstecken. Und apropos, seitdem scharren die Hühner im Sande. Warum? Kann man sich denken. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies. Wie der Hase die Tochter des Königs heiratete. Und Krick und Krack. Und Krick, Krick und Krack, Krack. Der Löwe, König aller Tiere, hatte eine einzige Tochter, die er sehr lieb hatte. So sehr, dass er ihr allerlei Wünsche erfüllte. Eines Tages fühlte sich die Prinzessin alt genug, um zu heiraten, aber nur denjenigen, der sie durch seine Stärke beeindrucken konnte. So kam es, dass der Löwe alle seine Untertanen zu sich einlud und einen Wettbewerb organisieren ließ. Die Kandidaten kamen scharenweise von nah und fern. Von der großen Giraffe bis hin zu der kleinen, ganz kleinen Ameise waren alle anwesend, bis auf den Hasen. Er war in der Zeit verreist. Es wurde eine spannende und wunderschöne Zeremonie. Nachdem sie sich gütlich an den Leckereien getan hatten, kam es endlich zum Wettbewerb. Jedes Tier ließ sich etwas Besonderes einfallen, um nur der Tochter des Königs, Prinzessin ihres Zeichens, zu imponieren. Am Ende war die Hyäne dran. Um ihre Stärke zu zeigen, brachte sie einen Riesenknochen, den sie in einer unvergleichbaren Geschwindigkeit zermalmte. Es ging sofort ein tosender Beifall im Publikum umher. Der König und seine Tochter waren restlos beeindruckt.
Gratuliere, liebe Hyäne, du bist der Sieger des Tages. In einer Woche darfst du deine Frau abholen kommen,
teilte ihr der neue Schwiegervater mit.
Das ist mir sehr recht, Majestät. Bis dahin habe ich genug Zeit, um unser Haus bestens einzurichten, antwortete die Hyäne.
Am Tag darauf kam der Hase von seiner langen Reise zurück. Er wurde über die große Neuigkeit benachrichtigt. Da begab er sich zum König und lästerte ausgiebig über dessen neuen Schwiegersohn, um ihm mit List seine Prinzessin auszuspannen. »Sie können doch nicht ihrer Tochter der Hyäne zur Gattin geben. Das ist doch unter ihrer Würde. Die Hyäne ist doch mein Sklave. Ja, mein Diener«, behauptete der Hase.
»Wie meinst du das?«, fragte der Löwe erstaunt.
»Ja, ganz einfach. Wenn ich etwas erledigen möchte, gehe ich nie zu Fuß, um Gottes Willen. Ich brauche nur die Hyäne mit einem Pfiff zu bestellen. Ich steige dann auf ihren Rücken und schon bringt sie mich überall hin, wo ich möchte. So einfach ist das.«
»Ich glaube es dir zwar nicht«, antwortete der Löwe, »aber wenn du es mir beweist, gebe ich dir sofort meine Tochter zur Frau.«
7 Tage waren vergangen. Da kam die Hyäne in bester Fassung, um ihre Frau wie vereinbart abzuholen. Als der Löwe sich weigerte und ihr die Geständnisse des Hasen mitteilte, wurde die Hyäne daraufhin sehr zornig und humpelte schnurstracks zum Hasen. Sie trommelte wild an seiner Tür herum. »Komm sofort heraus, du großer Lügner! Ich habe deine Lästereien satt«, schimpfte die böse Hyäne. »Wir gehen sofort zum König, ohne Wenn und Aber, oder ich fresse dich mit Haut und Haaren auf!« Der Hase sprang sofort in sein Bett und zog sich eine dicke Decke über.
»Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe hohes Fieber«,
jammerte der Hase zähneknirschend. Als die ungeduldige Hyäne mit voller Wucht in die Wohnung einstürzte, ergab sich der Hase.
»Nun gut, ich komme mit, aber nur, wenn du mich auf deinem Rücken trägst. Meine Beine sind so schwach.«
Der Hyäne war es recht. So trug sie den Hasen auf dem Rücken zum König. Als beide ankamen und der Löwe sie nur sah, war der König fest überzeugt, dass der Hase doch recht hatte. Die Hyäne konnte kaum reden, schon fiel das Urteil des Königs.
»Der Hase hat doch recht. Nun verlasse sofort mein Haus. Ein Sklave wie du hat meine Tochter nicht verdient.«
Der Hase wurde somit zum neuen Schwiegersohn des Löwen. Seit dem Tag sind Hase und Hyäne große Feinde. An dieser Stelle geht das Märchen wieder ins Meer. Und wer seinen Duft als erster riecht, der kommt ins Paradies.